Natrium-Ionen-Batterien sind dabei in großem Stile auf den Markt zu drängen, zeitnah sogar in chinesischen Kleinwagen. Die größte Baustelle bleibt dabei die geringere Energiedichte gegenüber dem Goldstandard der Lithium-Ionen-Batterie. Weltweit forschen Teams daran, diesen Nachteil auszumerzen. Nun hat eine japanische Veröffentlichung in der Forschungswelt aufhorchen lassen und wir ordnen das heute ein.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wenn Sie sich für Aktuelles aus der Batterieforschung interessieren, dann drücken Sie doch bitte auf Abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Unser heutiger Gast ist Dr. Dominik Bresser. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank.
Herr Bresser, Sie sind Principal Investigator und leiten eine Forschungsgruppe am Helmholtz-Institut Ulm des Karlsruher Instituts für Technologie und sind Mitglied des Exzellenzclusters POLIS. Ja, wir besprechen heute nicht die Grundlagen der Natrium-Ionen-Batterien. Das haben wir schon öfter gemacht, auch mit Ihnen hier in diesem Podcast. Das haben wir deswegen verlinkt, auch unter dem Podcast und unter den Videos. Das finden Sie dort, um das nochmal nachzuhören und sich die Grundlagen so ein bisschen anzueignen. Wir steigen heute ein bisschen tiefer ein in die Forschung und besprechen dieses Paper und vielleicht auch so ein bisschen die Hintergrundinfos dazu, damit man das Ganze versteht. Ja, in der japanischen Studie wurde die Anode einer Natrium-Ionen-Batterie so optimiert, dass sie auf eine Energiedichte von 312 Wattstunden pro Kilogramm kommt. Mal zum Vergleich, zur Einordnung, die heutigen jetzt schon auf dem Markt befindlichen Natrium-Ionen-Batterien, die bewegen sich so im Bereich 160 Wattstunden pro Kilogramm. Herr Bresser, ordnen Sie das mal für uns ein. In welchem Stadium befindet sich denn diese Innovation, die in diesem Paper besprochen wird? Ist das wirklich auch schon in der Vollzelle getestet worden im Labor oder ist das eher nur, ist das im Prinzip diese Energiedichte nur der Wert von der Anode?
Man muss dazu sagen, diese 312 Wattstunden pro Kilogramm, die da angegeben sind, beziehen sich nicht, also sind nicht direkt vergleichbar mit den beispielsweise 160 Wattstunden pro Kilogramm für eine kommerzielle Zelle. Denn da bezieht man sich im Wesentlichen auf die Elektrodenmaterialien an sich. Das heißt, so das ganze Zellgehäuse, aber auch so Dinge wie der Elektrolyt oder Ähnliches, das ist dann noch nicht berücksichtigt. Das heißt, da muss man noch mal einen gewissen Prozentsatz abziehen. Früher hat man mal gesagt, mit ungefähr einem Drittel könnte man rechnen, dann ist man mittlerweile auf ungefähr die Hälfte. Wahrscheinlich ist man mittlerweile knapp drüber. Das heißt, man ist da auf einem sehr guten Wege, denke ich. Aber, und das ist halt der zweite Punkt, also die Kollegen in Japan haben das auch in Vollzellen getestet, also gegen eine Natrium-Schichtoxid-Kathode tatsächlich. Die Natrium-Schichtoxid-Kathode, die sie da verwendet haben, war allerdings relativ überdimensioniert. Das heißt, die hatten ein Verhältnis von ungefähr 3:1, wenn ich mich recht erinnere. Das bedeutet, das ist schon relativ weit, also das ist eine sehr gute und sehr umfangreiche Studie aus einem der führenden Labore weltweit im Bereich Natrium-Ionen-Batterien. Das ist aber eben noch tatsächlich Laborskala. Also da muss man, glaube ich, auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist eine sehr gute Arbeit. Die haben gezeigt, dass das per se sehr vielversprechend ist. Genau, aber ist eben tatsächlich noch so in diesem klassischen Knopfzellniveau quasi, auf dem alle Labore weltweit arbeiten. Und also genau dieser Wert, den so zu berechnen, das sollte man vielleicht auch noch mal kurz anmerken, das ist in dem Stadium tatsächlich auch äußerst sinnvoll, weil alles andere ist tatsächlich eben verbunden mit sehr viel Optimierung, sehr viel Ingenieurswissenschaften. Da gibt es deutlich Luft natürlich noch nach oben, aber das ist nicht Ziel der Arbeit gewesen.
Jetzt, wir fassen es mal zusammen, es ist eine Laborzelle, aber mit tollen Werten und das heißt, da könnte man drauf aufbauen und wir wollen heute mal so ein bisschen rausbekommen, was steckt dahinter und wie weit kann das vielleicht auch gehen, wie kann man das kommerzialisieren. Fangen wir mal von vorne an, also Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hier schon länger verfolgen, die wissen natürlich, auf der Anodenseite bei Lithium-Ionen-Batterien ist häufig Graphit, jetzt hier in diesem Fall sind das ungeordnete Kohlenstoffe bei Natrium-Ionen-Batterien, im Englischen oder auch in der Forschung Hard Carbons genannt. Erklären Sie doch mal, warum kann man da kein Graphit verwenden bei Natrium-Ionen-Batterien, sondern muss auf diese Hard Carbons zurückgreifen?
Also die Natrium-Ionen lassen sich nicht so einfach wie Lithium-Ionen einlagern in diese zweidimensionale Schichtstruktur des Graphits. Also das hat tatsächlich thermodynamische Gründe, warum das mit Natrium nicht geht, anders als mit Lithium. Und deswegen geht man eben zu diesen Hartkohlenstoffen statt zu Graphit.
Welche Eigenschaften haben diese Hartkohlenstoffe und jetzt auch für diese Veröffentlichung interessant, welche Struktur?
Also die heißen Hartkohlenstoffe, weil sie eben sich nicht graphitisieren lassen. Also Graphit wird ja hergestellt, wenn es nicht eben sich nicht um Naturgraphit handelt, wird Graphit hergestellt bei ungefähr 2500 Grad, bei denen sich eben die Kohlenstoffe so an dieser zweidimensionalen Schichtstruktur anlagern, dass man diese schöne Kristallstruktur erhält. Hartkohlenstoffe anders lassen sich eben nicht graphitisieren aufgrund einer relativ hohen Unordnung im System. Also die Unordnung ist quasi so groß, dass man sie nicht überkommen kann, indem man zu 2500 Grad Celsius geht, um eine gewisse Ordnung zu erzielen. Man kann das mehr ordnen, aber niemals in dem Maße, dass man Graphit hat. Und dann zentrales Thema dieser Arbeit ist neben dieser Unordnung vor allen Dingen eben eine gewisse Nanoporosität. Das heißt, man hat anders als im Graphit so kleine Löcher, wenn man so möchte, die eben die Struktur auch so ein bisschen oder das Material an sich insgesamt dann am Ende ein bisschen leichter machen als ein Graphit.
Nun haben die Forscher die Nanostruktur dieses Hartkohlenstoffs verändert. Was bedeutet das denn für die Speicherung der Natriumionen in diesem Fall?
In den ungeordneten Teilen der Struktur kann man Natriumionen einlagern. Ein wesentlicher Teil der Natriumionenspeicherung in Hard Carbons findet allerdings in diesen Poren statt, die ich gerade erwähnt habe, wo man quasi metallisches Natrium abscheidet. Und hier hat die Studie dann angesetzt, indem sie diese Nanoporosität, die eben in diesem Material vorliegt, gezielt eingestellt hat und damit eben die Menge an Natrium oder quasi metallischem Natrium, die man in diese Nanoporen speichern kann, optimiert hat. Dabei ist es wichtig, dass die Poren so eine quasi Optimumgröße haben. Also wenn sie zu groß werden, das haben die Kollegen in Japan auch gezeigt, dann ist das eher nachteilhaft. Aber je mehr von diesen Poren mit in diesem Fall ungefähr 5 Nanometern man hat, desto mehr Natrium kann man eben gerade bei niedrigen Spannungen dann auch speichern, reversibel.
Und wie haben Sie das gemacht, das zu optimieren, diese Nanoporen?
Na, Sie haben so eine Art, also Templatstruktur genutzt. Also Sie haben verschiedene anorganische Materialien untersucht und die besten Ergebnisse am Ende für Zinkoxid, also Sie haben Zinkgluconat und Zinkacetat gemischt. Das dann quasi karbonisiert, wobei sich Zinkoxid in einer Kohlenstoffstruktur gebildet hat. Und diese kleinen Zinkoxidpartikel haben sie dann herausgewaschen mit Salzsäure und dadurch eben so eine sehr poröse Struktur erzeugt. Also im Prinzip die Löcher waren vorher Zinkoxid. Also man hat das dann rausgewaschen und dadurch eben diese Porosität erhalten.
Ja, sehr, sehr spannend, dieser mal ein bisschen tiefere Einblick. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was Sie von Natrium-Ionen-Batterien noch so erwarten. Und lassen Sie uns auch gerne ein Abo da und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, kommen wir zurück zu der Forschung. Hat denn dieses Verfahren oder diese neue nanoporöse Struktur, hat das auch irgendwelche Nachteile aus Ihrer Sicht?
Ein potenzieller Nachteil ist natürlich, dass so in aktuell kommerzialisierten Natrium-Ionen-Batterien werden ja bestimmte Materialien einfach karbonisiert. Also wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, dass man zum Beispiel Bioabfälle karbonisieren kann und damit eben Hartkohlenstoffe herstellen kann. Das ist ein relativ vergleichsweise einfacherer Schritt, weil man das alles in den Ofen packt bei ungefähr 1000 Grad Celsius und dann eben direkt den Hartkohlenstoff erhält. Hier ist es halt so, dass man eben diese Ausgangsmaterialien, dieses Zinkgluconat, dieses Zinkacetat verwenden. Und die sind natürlich per se erstmal teurer als jetzt ein Bioabfall oder was auch immer für ein einfacher, also im Tonnenmaßstab verfügbarer Ausgangsstoff. Dann muss man das eben nochmal herauswaschen und dann haben die Autoren 1400 Grad Celsius verwendet, was relativ hoch ist für Hartkohlenstoffe. Das heißt, von der Kostenseite her gibt es da sicherlich Optimierungsbedarf.
Wie würde denn so ein vielversprechendes Verfahren nun kommerzialisiert? Also vielleicht können Sie mal Einblicke geben. Wir haben das jetzt im Labor. Es sind vielversprechende Ergebnisse. Wie kann das so den Weg dann in die Industrie finden?
Das, was hier vorgestellt wurde, ist ja so eine Art Proof of Concept. Also man wollte zeigen, dass dadurch, dass man die Nanoporosität einstellen kann und wie man das machen kann, eben die Menge an Natrium, die man reversibel speichern kann, deutlich erhöhen kann. Und so muss man das auch verstehen, denke ich. Und dann ist es eine sehr, 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 sehr schöne Arbeit. Wenn man jetzt das Ganze skalieren möchte, dann muss man erstmal zeigen, dass man das skalieren kann. Das wird ja in aller Regel im Grammmaßstab gemacht. Dann muss man erstmal zeigen, dass man das auch im Zehner, Hunderte Grammmaßstab herstellen kann. Die Vollzelle, die gezeigt wurde, zeigt ein relativ schnelles Nachlassen der Kapazität. Also 100 Zyklen wurden gezeigt. Und in diesen 100 Zyklen verliert man schon einen signifikanten Teil an Ladekapazität. Das heißt, Da besteht noch erstmal Optimierungsbedarf, würde ich sagen, auf dem Labormaßstab, bevor man dann eben die zuvor genannten Schritte gehen kann hinsichtlich der Skalierung. Und dann muss man quasi ein Unternehmen oder mehrere oder wie auch immer davon überzeugen, dass das eben so vielversprechend ist, das tatsächlich in den mehrere Kilogramm Maßstab zu skalieren und dann potenziell eben auch am Ende zu nutzen. Und da ist der zuvor genannte Punkt Kosten halt gerade für Natrium-Ionen-Batterien essentiell, denn Natrium-Ionen-Batterien haben insbesondere dann neben den strategischen Vorteilen, was die Ausgangsmaterialien angeht, natürlich ihren Vorteil, wenn sie eben deutlich kostengünstiger sind als Lithium-Ionen-Batterien.
Sie haben ja hier Ihre Labore und Ihre Forschungsgruppe hier in Ulm. Wäre das was, dieses Verfahren, dieser ganze Prozess, was Sie auch hier nachmachen könnten oder worauf Sie auch aufbauen könnten in Ihren Laboren? Oder ist das so speziell, dass dieses Wissen eigentlich nur da in diesem japanischen Labor vorhanden ist?
Die technischen Anforderungen, die man für die Synthese dieses Materials per se benötigt, die haben wir, die haben wahrscheinlich auch viele andere Labore weltweit. Also ich glaube, das ist tatsächlich natürlich auch ein charmanter Aspekt dieser Arbeit, dass das eigentlich relativ viele relativ leicht nachmachen können. Die Gluconate-Acetate sind relativ gut verfügbar. Salzsäure ist jetzt per se nicht besonders kritisch, anders als wenn man irgendwie Silikate nimmt oder so, dann muss man Flusssäure verwenden. Das wäre sicherlich deutlich umfangreicher dann in der technischen Ausgestaltung. Aber per se, glaube ich, können das wir und können das viele andere auch nachmachen und dann eben auch darauf aufbauen. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, das ist eben der besondere Charme auch dieser Studie. Ja.
Sie haben vorhin erwähnt, dass bei diesem Verfahren Zink im Prinzip so das beste Muster, die beste Vorlage eigentlich war für diese nanoporösen Strukturen. Da wurde auch Magnesium und Calcium, soweit ich das im Kopf habe, getestet. Gibt es denn noch andere Verbindungen, die Ihnen einfallen, wo Sie sagen, das könnte vielleicht auch irgendwie vielversprechend sein?
Man muss am Ende Nanopartikel haben, also anorganische Nanopartikel, die passende Größe haben. Also die eben genau diese 5 plus minus Nanometer haben, um eben die Menge an Natrium, die man speichern kann, zu optimieren. Und ganz wichtig natürlich, sie müssen irgendwie entfernbar sein. Das heißt, man muss sie zum Beispiel in Salzsäure lösen können. Wichtig ist, verfügbare Ausgangsmaterialien, passende Partikelgröße nach dem ersten Syntheseschritt und dann eben die Möglichkeit, im weiteren Syntheseverfahren das auch wieder zu entfernen. Aber da gibt es eine ganze Bandbreite an Materialien, die da denkbar sind. Also ich denke, das Zinkoxid hat hier die besten Eigenschaften gezeigt, aber ich glaube, da ist noch viel Luft tatsächlich.
Ja, kommen wir mal weg von dieser Forschung und gucken uns mal ein bisschen breiter die Natrium-Ionen-Batterie zum Schluss an. Gibt es denn eigentlich Alternativen zu den Hartkohlenstoffen als Anodenmaterial bei Natrium-Ionen?
In der Lithium-Ionen-Technologie hat man ja statt Graphit noch Silizium, was weltweit als großes Ziel verfolgt wird, Graphit durch Silizium auszutauschen. Im Natrium-Ionen-Bereich ist es tatsächlich so, dass man da ein bisschen eingeschränkter ist, zumindest bislang. Man hat zum Beispiel Zinn, das relativ große Mengen an Natrium ausspeichern kann. Jetzt ist Zinn allerdings eben vergleichsweise teuer. Das heißt, man würde so ein bisschen den Kostenvorteil verlieren. Man hat Antimon analog, aber Antimon ist toxisch, das heißt, das fällt auch so ein Stück weit raus, zumindest in der Massenverwendung. Und dann hat man im Prinzip noch Phosphorverbindungen. Die sind vielleicht am ehesten noch geeignet, dann tatsächlich auch den Sprung irgendwann zu machen in die kommerzielle Anwendung. Da ist allerdings noch relativ viel, Forschungs- und Entwicklungsbedarf.
Ja, Natrium-Ionen-Batterien haben vor kurzem eigentlich erst ihren Markteintritt so richtig gehabt. Um das vielleicht mal in Relation zu setzen oder ein bisschen besser einordnen zu können, was für ein Weg für die Optimierung da eigentlich noch so vor einem liegt, vergleichen wir das mal kurz mit der Lithium-Ionen-Batterie. Also welche gravimetrische Energiedichte hatte denn die erste kommerziell erhältliche Lithium-Ionen-Batterie 91 von Sony und welche Werte kommen denn ja bei den heutigen auf dem Markt befindlichen Lithium-Ionen-Batterien so zustande?
Die erste Lithium-Ionen-Batterie von Sony, die ja auch kein Graphit verwendet hat auf der Negativseite, sondern einen sogenannten weichen Kohlenstoff, also wenn man so möchte, das Gegenteil vom harten Kohlenstoff, die hatte eine spezifische Energie von 80 Watt schon pro Kilogramm. Das heißt, man ist da relativ weit jetzt schon quasi mit der Natrium-Ionen-Technologie. Man hat das dann in einem ersten Schritt durch den Austausch von diesem weichen Kohlenstoff durch einen Hartkohlenstoff, also auch da wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte ein Stück weit, von 80 auf 85 Watt schon pro Kilogramm ungefähr gesteigert. Immer noch relativ weit weg von dem, was potenziell für Natrium-Ionen-Batterien auch jetzt kommerziell schon verfügbar ist. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass also Natrium-Ionen-Technologie ja auch so ein Stück weit von den Entwicklungen im Lithium-Ionen-Batteriebereich profitiert hat. Denn also alles, was so Dicke vom Stromsammler, Packung, also Zelldesign, Packungsdichte der Elektroden anbelangt. Zum Vergleich, also ich denke aktuell, wie gesagt, kommerzielle Natrium-Ionen-Batterien ungefähr irgendwas zwischen, sage ich mal, 100 und 160 Watt schon pro Kilogramm. Lithium-Ionen-Batterien, je nach Zellchemie, je nach Auslegung, im Sinne von, möchte man hohe Leistung oder hohe Energiedichte, grob 200 bis 260, 270 Watt schon pro Kilogramm. Also ich denke, durchaus eine gute Alternative in verschiedenen Bereichen.
Ja, wir sehen da ja trotzdem bei Lithium-Ionen auch seit 91 eine rasante Entwicklung, was die Energiedichte angeht, also echte Forschungserfolge. Und das dann bei Natrium vielleicht sogar noch schneller, in noch kürzerer Zeit solche Sprünge möglich. Also da können wir, glaube ich, noch einiges erwarten. Was erwarten Sie denn? Was sehen Sie denn für Potenziale bei der Energiedichte bei Natrium-Ionen-Batterien? Was denken Sie, was ist da so möglich in den nächsten Jahren?
Kollegen haben das mal berechnet für verschiedene Materialkombinationen und sind auf Werte von über 200 Watt schon pro Kilogramm, je nachdem vielleicht sogar über 220, wenn man zum Beispiel eben eine gewisse Menge an Phosphor beimischen würde auf der Negativseite. Also ich denke, da ist viel Luft und ich denke, da kann man sicherlich in Bereiche vorstoßen, wo quasi also, sodass man keine ja, Differenz mehr hat zwischen Natrium-Ionen und Lithium-Ionen im Energiedichte-Bereich quasi, sondern dass die angrenzen aneinander oder vielleicht sogar partiell überlappen. Also ich glaube, da hat man jetzt noch viele Möglichkeiten, das weiter zu verbessern und damit eben, wie Sie schon sagten, in den nächsten Jahren auch nochmal deutliche Sprünge zu machen.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Erklärung, Herr Dr. Bresser. Wir hoffen, demnächst Sie auch wieder in dem Podcast begrüßen zu dürfen zu Natrium-Ionen-Batterien. Da gibt es, glaube ich, noch viel, viel zu bereden in Zukunft. Liebes Publikum, falls Sie von anderen spannenden Forschungserfolgen im Zusammenhang mit Natrium-Ionen gelesen haben, dann schreiben Sie uns das doch gerne in die Kommentare. Ja, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.